Kurz nach Ostern war der Koalitionsvertrag der grün-roten neuen Landesregierung von Baden-Württemberg unter Dach und Fach Schwerpunkt Bildung. Viel soll sich in Schule und Kindergarten ändern. Frühkindliche Bildung, längeres gemeinsames Lernen, Ganztagesschulen, nur einige der Schlagworte. Lob erhält die zukünftige Landesregierung unter anderem von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW. Am Telefon begrüße ich den Pressesprecher der GEW Baden-Württemberg, Matthias Schneider. Herr Schneider, was lobt die GEW besonders am Koalitionsvertrag?
Ja, wir haben im Moment schon den Eindruck, dass die grün-rote Landesregierung ein Umsteuern in der Bildungspolitik anstrebt. Man kann es ein bisschen verkürzt sagen, dass deutlich mehr in die frühe Bildung der Kinder und Jugendlichen investiert werden soll. Und das war bisher ein Hauptdefizit auch der CDU-FDP-Landesregierung. Als Beispiel, es gibt zwar einen Orientierungsplan für die Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg, aber es gab bisher kein Geld dafür, dass diese vernünftigen und guten Standards, die in diesem Orientierungsplan drinstehen, vor Ort umgesetzt werden konnten. Das will die neue Landesregierung ändern. Und sie haben zum Beispiel auch gesagt, dass sie deutlich mehr in die Grundschulen investieren wollen, dort kleinere Klassen schaffen wollen und mehr Ganztagsgrundschulen. Das wäre auch ein wichtiger Schritt, um soziale Benachteiligung vor allem abzubauen.
Bei den Kindertagesstätten, das soll dann auch früher anfangen mit Kitas.
Ich meine, das ist ja schon ein Prozess, der im Gange ist, dass deutlich mehr in Kitas investiert wird. Es gibt ja auch die entsprechenden Ausbauziele für die unter Dreijährigen. Auch das ist was, was sicherlich ein Schwerpunkt werden soll. Und es gibt eben auch diesen Leitsatz, der seit einigen Jahren ja, denke ich, auch allgemein verbreitet ist, den wir als GEW schon immer versucht haben zu unterstützen. Auf den Anfang kommt es an. Man muss wirklich deutlich mehr in die Bildung der kleineren Kinder investieren. Dann muss man manche Reparaturleistungen, in Anführungszeichen, bei den älteren Jugendlichen nicht mehr machen und spart im Endeffekt Geld, wenn man deutlich bessere Bildungsbedingungen in den Kitas schafft und in den Grundschulen schafft.
Aber was bedeutet das genau jetzt in der Kita? Was ändert sich denn?
Was sich genau ändert, das muss jetzt Grün-Rot erst zeigen. Bisher gibt es ja nur Absichtserklärungen, dass man zum Beispiel den Orientierungsplan verbindlich machen will. Das war etwas, was bisher nicht der Fall war. Und wenn man ihn verbindlich machen will, dann muss man im Austausch mit den Trägern der Kitas, das sind die kommunalen Spitzenverbände, das sind die großen kirchlichen Wohlfahrtsträger in Baden-Württemberg, mit denen Vereinbarungen treffen, wie man das finanziert. Konkret heißt es auch einfach, dass man vor Ort in den Kitas mehr Erzieherinnen und Erzieher braucht und dass man besser qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher braucht. Das betrifft den Bereich der Fortbildung, aber auch der Ausbildung von Erzieherinnen. Und dafür braucht man einfach Geld, damit sich dort die Qualität in den Kitas steigern lässt.
Ein anderes Schlagwort ist Inklusion. Was steckt denn dahinter?
Inklusion, dahinter verbirgt sich der Begriff der, ich nenne es mal auch etwas verkürzte, Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in den Kitas und den Schulen. In Baden-Württemberg haben wir ein sehr ausdifferenziertes Sonderschulsystem. Und wir finden, dass es nicht nur pädagogisch wichtig ist, sondern auch mit Blick auf die Gesamtgesellschaft und die Integration behinderter Menschen dort, dass deutlich mehr Menschen und mehr Kinder und Jugendlichen mit Behinderung in allgemeinen Schulen unterrichtet werden können. Und da geht es eben auch darum, dort die Bedingungen zu schaffen, dass diese Kinder zum Beispiel, wenn sie jetzt statt in der Sonderschule zu sein, in der Grundschule unterrichtet werden, dort natürlich auch die entsprechende Unterstützung bekommen, die sonderpädagogische Unterstützung bekommen, aber auch die Rahmenbedingungen müssen natürlich stimmen, wenn als Beispiel Rollstuhlfahrer in einem Grundschulgebäude sind und dort entsprechend die baulichen Maßnahmen dann erforderlich sind. Das heißt, Inklusion ist etwas, was, glaube ich, ein klares Ziel ist, auf das sich alle verständigt haben. Auch da gilt das Gleiche wie beim Orientierungsplan. Da muss es zusammen mit den Schulträgern, also den kommunalen Spitzenverbänden, Vereinbarungen geben, wie man das finanziell auf ordentliche Füße stellt und klären, welchen Anteil die neue Landesregierung beim Thema Inklusion übernimmt und welchen anderen Teil die Schulträger übernehmen können.
Aber wenn gerade gesagt worden ist, da stehen eigentlich alle dahinter, was ist denn dann der Unterschied zur vorherigen Regierung?
Die vorherige Regierung hat das zwar auch unterstützt, aber hat es finanziell nicht umgesetzt. Das heißt, wenn man Inklusion ernst nimmt, dann muss man entsprechend da deutlich mehr Geld investieren. Deswegen haben wir ja auch sehr deutlich protestiert als GEW, als es darum ging, dass Lehrerstellen, die jetzt rechnerisch frei werden aufgrund des Schülerrückgangs, gestrichen werden. Das halten wir nicht für sinnvoll. Wir glauben auch nicht, dass es die nächsten 5 Jahre überhaupt möglich ist, dort einzusparen in dem Bereich, weil wir eben dieses Geld der frei werdenden Lehrerstellen zum Beispiel für die Inklusion, für den Orientierungsplan und viele weitere Projekte im Kita- und Schulbereich benötigen werden.
Ein anderer Punkt ist die Einführung von Gemeinschaftsschulen bzw. die Ermöglichung dessen. Was ist denn der Unterschied zu einer Gesamtschule?
Gesamtschule wird eigentlich in Deutschland nicht mehr verwendet, vor allem deshalb, weil das ein Begriff ist, der aus den 70er Jahren stammt, der in der politischen Diskussion ein Stück weit verbrannt worden ist. Da gab es eben immer eine Lagerdiskussion, auf der einen Seite CDU, FDP, die gegen die Gesamtschule waren, und SPD, Grüne, die für die Gesamtschule waren. Das hat sich inzwischen stark verändert. Wir haben ja zum Beispiel in Schleswig-Holstein eine Landesregierung aus CDU und SPD gehabt, die genau diese Gemeinschaftsschulen dort auch gegründet haben. Das heißt, es ist einmal nicht mehr eine Frage der Ideologie, sondern eine Frage, wo können unsere Kinder und Jugendlichen am besten lernen. Und da sind sich auch wieder eigentlich alle Experten einig, dass diese Trennung, die wir in Baden-Württemberg und vielen anderen Bundesländern auch noch haben, dass Kinder nach der 4. Klasse aufgeteilt werden auf verschiedene Schularten, nicht förderlich ist, dass das viel zu früh ist und dass deshalb die Gemeinschaftsschule, und das ist einfach eine neue Formulierung für diese Schulart, dass diese Gemeinschaftsschule der richtige Weg ist, um Kinder besser und zu besseren Leistungen fördern zu können.
Nun soll sie jetzt allerdings nur ermöglicht werden, aber Ziel ist ja eigentlich, dass Starke und Schwache gemeinsam länger lernen. Koppeln sich die Starken nicht einfach ab und gehen trotzdem einfach weiterhin aufs Gymnasium?
Das muss man jetzt beobachten. Es ist erstmal ein Riesenfortschritt, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, weil bisher die Landesregierung in Baden-Württemberg jeden Versuch, und es gab viele Anträge, die Vorlagen auf längeres gemeinsames Lernen kategorisch abgelehnt hat. Und deswegen ist es jetzt auch der richtige Schritt, da behutsam zu beginnen, genau mit diesen Kommunen zu beginnen, die da schon weiter sind. Und es gibt mehrere Kommunen in Baden-Württemberg, wo sich eben Schulträger, Lehrer und Eltern zusammengefunden haben, auch schon pädagogisch darüber nachgedacht haben, wie könnte denn bei uns eine solche Gemeinschaftsschule aussehen. Und wenn solche Initiativen vor Ort da sind, dann muss man die vernünftig unterstützen. Und wenn dann diese Gemeinschaftsschule gut funktioniert, wird es von alleine einen Schneeballeffekt geben. Das erleben wir auch in Schleswig-Holstein, wo die Gemeinschaftsschule inzwischen auch akzeptiert ist. Das ist ein neues Modell, das braucht ein bisschen Zeit und es macht wenig Sinn, eine neue Schulstruktur von oben zu verordnen, wenn man nicht die Beteiligten, nämlich da vor allem auch die Eltern mitnimmt, aber auch die Lehrer brauchen Zeit, denn das Unterrichten in einer Gemeinschaftsschule ist eine andere Art von Unterrichten. Auch da müssen die Lehrer und Lehrerinnen darauf vorbereitet werden, indem man ihnen entsprechende Begleitung anbietet, entsprechende Fortbildung anbietet.
Im Koalitionsvertrag steht da allerdings auch relativ viel von sozusagen Erprobung. Wird die ganze Sache dann nicht zum riesigen Experimentierfeld?
Das hängt jetzt davon ab, wie die genaue Umsetzung erfolgt. Das werden wir sicherlich aufmerksam begleiten und bieten da auch unsere Kompetenz als Bildungsgewerkschaft an. Da wir aber ja nicht die Ersten sind, die mit diesem Projekt starten, kann man durchaus auf gute Erfahrungen zurückgreifen. Es gibt in vielen anderen Ländern Gemeinschaftsschulen, es gibt auch in Baden-Württemberg 3 ehemalige Gesamtschulen, die nicht mehr so heißen, aber die im Endeffekt da auch gemeinsames Lernen anbieten. Das heißt, es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich zu informieren, wie solche Schulen aussehen können. Und wichtig ist natürlich, dass diese Schulen als Pilotprojekt gut begleitet werden, gut unterstützt werden. Das ist natürlich immer wichtig, wenn man was Neues startet. Das kennt man auch aus anderen Branchen, Unternehmen, dass eine Entwicklung von neuen Prozessen einfach auch Investitionen erfordert. Deswegen sagen wir auch, Streichung frei werdender Lehrerstellen macht keinen Sinn, solange man eben diese bildungspolitischen Ziele, die ja Grün-Rot gemeinsam verfolgen, nicht vernünftig finanzieren kann.
Die GEW hat ja auch in den letzten Jahren G8 kritisiert. Bleibt G8 bestehen?
Da gibt es eine Option für die Schulen, ja auch auf G9 oder auf einen G9-Zug umzusteigen. Wir als GEW haben uns dafür nicht stark gemacht. Wir denken eigentlich, dass es wichtiger ist, G8, das Defizite hat, das nicht gut funktioniert, weiterzuentwickeln, dort Verbesserungen zu machen, vor allem beim Bereich der Bildungspläne auch. Wir halten nichts davon, von einer jetzt völligen Umkrempeln des seit 2004 eingeführten G8-Systems. Allein aus dem Grund, weil wir aus den Gymnasien auch hören von den Lehrern und Lehrerinnen, die dort arbeiten, die sagen, das ist zwar nicht optimal, wir müssen da noch Verbesserungen anbringen am G8, aber jetzt nochmal alles umzukrempeln, würde bedeuten, dass die Schulen wieder ein, zwei Jahre oder länger damit beschäftigt sind, sich da zu organisieren, die entsprechenden Bildungspläne für die Schulen anzupassen. Und das ist eigentlich Zeit, die dann verloren geht, um mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Deswegen sind wir eigentlich dafür, dass G8 bleibt und G8 verbessert wird. Wenn jetzt aber einzelne Schulen da sind, die sagen, wir wollen einen G9-Zug einrichten, dann kann man das sicherlich zulassen. Wir haben schon bei der Einführung von G8 immer gesagt, es muss nicht einen landesweiten Start von G8 geben. Wir hätten uns damals auch vorstellen können, dass sowas in Schritten erfolgt und die einzelnen Schulen unterschiedliche Geschwindigkeiten anlegen. Das hat damals die Landesregierung anders gesehen, leider. Deswegen gab es auch so viele Schwierigkeiten beim Start von G8 bis heute.
In vielen Antworten jetzt in dem Interview war ja auch gesagt worden, ja, kommt drauf an, wie es finanziert wird. Wie hoch sind denn eigentlich oder wie hoch sehen Sie die Chancen, dass diese ganzen Sachen, die jetzt im Koalitionsvertrag stehen, überhaupt finanziert werden können?
Also Bildungsfinanzierung ist ein wichtiger Punkt. Wir haben auch deutlich gesagt, dass wir davon ausgehen, dass die Landesregierung auch in der Steuerpolitik, in der Einnahmenpolitik ihre Einnahmenseiten verbessern muss. Dafür gibt es auch konkrete Ziele. Es gibt ja auch die Absicht von Grün-Rot, zum Beispiel die Grundsteuer zu erhöhen und das genauso dieses Geld auch um für die Umsetzung des Orientierungsplans zu nutzen. Das halten wir für sinnvoll. Die GEW hat auch auf Bundesebene einen Vorschlag vorgelegt für ein anderes Steuersystem, Stichwort zum Beispiel Erhöhung der Vermögensteuer, weil wir denken, Bildung ist so eine wichtige Angelegenheit, dort gibt es so viele Defizite und jede Investition in Bildungseinrichtungen, in Kinder und Jugendlichen wird sich mehrfach auszahlen. Die Rendite ist da deutlich höher als bei jedem Kredit, jedem Guthaben, das man auf die Bank legt, oder ist auch deutlich höher, als wenn man Zinsen Schulden abbaut und entsprechend Zinsen einspart. Das heißt, Investitionen in Bildung lohnen sich und da lohnt sich es auch, woanders mehr Geld einzunehmen. Und das ist, denke ich, auch was man in unserer Gesellschaft im Konsens anstreben kann, dass man auch das vernünftig gegenfinanziert, aber auch sagt, wir erhöhen an diesem Punkt bestimmte Steuern als Beispiel und investieren das genau dort und dorthin. Wenn diese Transparenz dann hergestellt ist, gibt es auch eine höhere Akzeptanz. Das erleben wir auch in anderen Ländern, die zum Teil höhere Steuerlasten haben, dort aber das trotzdem auf mehr Akzeptanz stößt, weil klar ist, dass die Schulen und Kitas gut finanziert werden.
Ja, aber das sind noch zum Teil Bundesaufgaben. Kann da die grün-rote Landesregierung überhaupt Einfluss nehmen?
Natürlich kann sie Einfluss nehmen. Das lässt sich nicht von heute auf morgen verändern. Aber das ist auch in anderen Ländern natürlich Thema. Und zum anderen ist Baden-Württemberg ein starkes Land und wird sicherlich da auch mitreden auf Bundesebene. Und wir hoffen schon, dass da etwas vorankommt.
Zum Schluss noch eine Einschätzung zur neuen Kultusministerin?
Wir können jetzt noch nicht viel zur neuen Kultusministerin sagen, außer dass wir uns natürlich auf die Zusammenarbeit freuen. Das haben wir ja auch schon angeboten und es gab auch schon informelle Gespräche zwischen der GEW-Landesvorsitzenden und der neuen Kultusministerin. Sie wird sicherlich ein bisschen Anlaufzeit brauchen. Das Kultusministerium ist ein großes Ministerium in Baden-Württemberg. Sie bringt aber ja Erfahrung auch aus der Bildungspolitik aus Mannheim mit und von daher sind wir da guter Dinge, dass es zu einer guten Zusammenarbeit kommt. Ich denke, wichtig für die Kultusministerin ist, dass sie nicht viele kleine Baustellen aufmacht. Das war etwas, was die CDU-Kultuspolitik der letzten Jahre und eigentlich der letzten Jahrzehnte gekennzeichnet hat, dass man immer wieder schnell dann, wenn es zum Beispiel Elternproteste gab, neues Programm aufgelegt hat, Beispiel Hausaufgabenbetreuung an den Gymnasien und Ähnliches, aber dass ein sinnvolles Gesamtkonzept gefehlt hat. Deswegen sind wir als Bildungsgewerkschaft durchaus bereit, der Kultusministerin und auch der Landesregierung insgesamt etwas Zeit zu geben, sich ein gutes Konzept zu überlegen für den Umbau der Bildungspolitik in Baden-Württemberg. Und wenn das dann ordentlich ist und wenn die Ziele stimmen, dann tragen wir das auch gerne mit. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Kultusministerin immer den Dialog sucht mit den Lehrerinnen und mit den Lehrern, mit den Interessensvertretungen aller, die in diesem Bereich, also auch den Eltern und den Schülern natürlich.
Soweit der Pressesprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Baden-Württemberg zur neuen Bildungspolitik in Baden-Württemberg. Ich danke für das Gespräch.
Ja, bitteschön.